SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Im Fall der getöteten Genfer Sozialtherapeutin verzögert sich die Auslieferung des Täters. Der Mann hat sein Einverständnis noch nicht gegeben. Ein Jahr nach dem blutigen Minenarbeiterstreik in Südafrika macht ein Untersuchungsbericht der Polizei große Vorwürfe. Sie habe nicht in Notwehr gehandelt. Fußballmanager Erich Vogel sitzt in Untersuchungshaft. Im Raum stehen Erpressungsvorwürfe, die IBE-Sportchef Freddy Bickel erhebt. Tagesgespräch heute: Somalia. Mausarm, gefährlich, bizarr.
Man fährt also durch diese ganze Verwüstung, um dann zum Strand zu gehen, um vielleicht Hummer zu essen. Das ist verrückt.
Die Journalistin Bettina Rühl zur Zukunft im Land am Horn von Afrika. Rendezvous heute mit Simon Loy. Guten Mittag. Die Nachrichten hat Andi Lüscher.
In Genf hat die Staatsanwaltschaft über den Fall der getöteten Sozialtherapeutin informiert. Es bleibt weiterhin unklar, wann der mutmaßliche Täter, der in Polen gefasst wurde, an die Schweiz ausgeliefert wird. Laut der Staatsanwaltschaft könne dies ein paar Wochen oder Monate dauern. Für eine Auslieferung müsse der mutmaßliche Täter noch sein Einverständnis geben. Man habe jedoch noch kein solches Einverständnis vorliegen, entgegen anderslautender Medienberichte. Der bekannte Schweizer Fußballmanager Erich Vogel sowie ein namentlich nicht genannter Spielervermittler sitzen in Untersuchungshaft. Die Zürcher Staatsanwaltschaft bestätigt eine Meldung der Zeitung Blick. Der Vorwurf, die beiden hätten versucht, den Sportchef des Berner Fußballclubs IB, Freddy Bickel, zu erpressen. Einzelheiten nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Laut Blick sollen sich Bickel, Vogel und der Spielervermittler um die Rechte an IB-Spielern streiten. Die zahlreichen Rohstoffunternehmen und ihre Mitarbeiter zahlen im Kanton Zug Steuern in der Höhe von ungefähr 200 Millionen Franken. Das gab der Zuger Regierungsrat bekannt nach einem Vorstoß der SP. Die Steuereinnahmen durch Angestellte seien dabei deutlich höher als diejenigen durch die Unternehmen. Genaue Angaben seien aber schwierig zu machen. Weiter gab die Regierung bekannt, dass es im Kanton Zug für die Rohstoffunternehmen keine Steuererleichterungen gebe. Linke Parteien kritisieren, dass große Unternehmen wie Glencore zu wenig Steuern bezahlten. Schweizer Obstbauern müssen bald einen spürbaren Einkommensverlust befürchten. Dies teilt die Forschungsanstalt Agroscope des Bundes mit. Der Grund ist die Pilzkrankheit Marsonina, die sich bei Apfelbäumen ausbreitet. Bei vielen unbehandelten Apfelbäumen in Hausgärten und auf Wiesen sei bereits jetzt ein starker Blattverlust festzustellen. Solche Bäume würden im nächsten Jahr nur schwach austreiben und die noch hängenden Früchte blieben klein und würden nicht reif. Die Krankheit war bis 2010 in der Schweiz unbekannt. Die Erforschung geeigneter Maßnahmen gegen die Krankheit sei im Gang. Die verstrittenen Rebellengruppen im Norden Syriens haben sich offenbar lokal auf einen Waffenstillstand geeinigt. Dabei geht es um einen umkämpften Ort nahe der Grenze zur Türkei. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und eine Facebook-Seite der Rebellen. Die der Al-Qaida nahestehenden Rebellen und jene der Freien Syrischen Armee vereinbarten demnach, die Kämpfe einzustellen und die Gefangenen freizulassen. Laut Beobachtern starben bei den Gefechten in dem Ort mindestens 100 Kämpfer. Als Reaktion auf die Kämpfe hatte die Türkei einen Grenzübergang nach Syrien geschlossen. Bei Angriffen auf Militärziele in Südjemen sind mehrere Soldaten getötet worden. Gemäss Armeekreisen gab es mindestens 30 Todesopfer. Ein Anschlag auf ein Militärcamp sei mit Autobomben verübt worden. Dort allein seien mindestens 20 Menschen getötet worden. An einem anderen Ort hätten bewaffnete Kämpfer eine Kaserne angegriffen. Die Behörden vermuten, dass eine Al-Qaida-Gruppierung hinter dem Angriff steht. In der betroffenen Region im Süden Jemens kämpfen seit Jahren islamistische Extremisten und die Armee gegeneinander. Auf den Philippinen haben die Behörden damit begonnen, Küstendörfer im Norden zu evakuieren wegen des nahenden Wirbelsturms Usagi. Dieser ist der bisher stärkste Tropensturm des Jahres im Westpazifik mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 km pro Stunde. Aus Sicherheitsgründen wurden in den bedrohten Gebieten auf den Philippinen Strom- und Telefonnetze ausgeschaltet. Spitäler und das Militär sind in Alarmbereitschaft.
Genau 12.35 Uhr, Sie hören Rendezvous. Im Fall der getöteten Genfer Sozialtherapeutin gibt's wenig neue Details. Warum dann die große Medienorientierung heute Morgen? Besuch 300 Meter unter der Erde, wie Forscher im Jura untersuchen, wie man Atommüll sicher entlagern kann und wie ihnen die Arbeit so schnell nicht ausgeht. Wenn dem Dorfmetzger schier die Tränen kommen.
Mein Herz, das tut weh, dass man das Fleisch einfach fortschießt. Ich verstehe es nicht, dass man so ein Tier, das essbar ist, das Top-Fleisch gibt, fortschießt.
Wie der Kanton Bern mit angefahrenem Wild ein bisschen Geld spart. Schließlich. Zum Tag des Apfels Besuch beim Obstbauern. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.124 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.23,19 gehandelt, der Dollar zu 90,96 €. Und das Wetter? Heute Nachmittag und auch morgen scheint im Norden teilweise die Sonne bei 18 Grad. In den Alpen und im Süden ist es oft sonnig bei bis zu 25 Grad.
Heute Morgen sind in Genf Staatsanwaltschaft und die Polizei vor die Medien getreten und haben zum Tod der Sozialtherapeutin vor einer Woche informiert. Ich fragte kurz vor der Sendung Sascha Buchbinder in Genf, was weiß man nun Neues zu Tat und Täter?
Der oberste Genfer Staatsanwalt und der Chef der Kriminalpolizei haben heute einige Details zum Rahmen der Ermittlungen bekannt gegeben. Beispielsweise wissen wir nun offiziell bestätigt, dass bei dem flüchtigen Vergewaltiger in Polen auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, sichergestellt wurde. Allerdings muss man auch sagen, es hat noch keine Einvernahme des Mannes durch die Genfer Behörden stattgefunden und auch das Auslieferungsgesuch ist noch nicht in Polen angekommen. Das wird im Moment in Bern ausgearbeitet.
Warum geht das so lange?
Die Schweizer Behörden haben 40 Tage Zeit, um dieses Gesuch zu stellen und es ist schon sinnvoll, dass sie das sorgfältig machen und dass sich da keine Verfahrensfehler einschleichen.
Gibt es nun auch Ermittlungen gegen die Verantwortlichen, zum Beispiel des Therapiezentrums? Hat man da was erfahren können heute?
Nein, ausdrücklich nicht. Es gibt eine Administrativuntersuchung durch den früheren Genfer Sicherheitsdirektor Bernhard Ziegler und die Genfer Staatsanwaltschaft will zuerst das Ergebnis dieser Untersuchung abwarten, bevor sie entscheidet, ob sie eigene Strafvermittlungen allenfalls aufnimmt.
Relativ wenig neue Details heute also. Sascha Buchbinder, warum denn dieser doch recht prominente Auftritt mit Staatsanwalt und Polizeichef heute vor den Medien?
Man muss das als eine Art Rechenschaftsbericht verstehen. Also der Staatsanwalt und der Chef der Kriminalpolizei haben heute deutlich gemacht, dass sie wirklich unmittelbar nach dem Verschwinden der Psychotherapeutin Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt haben, um diese Frau sofort wiederzufinden. Gleichzeitig laufen aber noch die Strafvermittlungen und die Ermittler möchten die natürlich geheim halten. Nun sind sie aber unter enormem medialen Druck und als Folge davon gleichen die Genfer Sicherheitsbehörden momentan eine Art Nudelsieb. Also da lecken die Informationen auf allen Ebenen, an allen möglichen Orten raus. Die Westschweizer Medien sind voller Details aus den laufenden Untersuchungen. Und das ist für die Behörden sehr unangenehm, weil das die Untersuchungen gefährdet. Allenfalls werden dann Beweise unbrauchbar, wenn sie zu früh bekannt werden. Gleichzeitig setzt es auch die Angehörigen unter enormen Druck. Beispielsweise wurden die Eltern der Getöteten durch die Medien darüber informiert, dass eine Leiche gefunden wurde, zu einem Zeitpunkt, als die Polizei noch abklären wollte, ob das tatsächlich die gesuchte Adeline war.
Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder in den Mittagsinformationen von Radio SRF. Viele Fragen, das hat die Schweiz, wenn es um die radioaktiven Abfälle aus Atomkraftwerken geht. Wo und wie soll man sie lagern, damit sie niemandem schaden? In Saint-Ursanne im Kanton Jura macht die NAGRA unterirdische Versuche. Dort im Tongestein schauen die Forscher, wie schnell die Abfallbehälter rosten und ob der Untergrund dicht hält. Einige Antworten haben die Forscher schon gefunden, neue Fragen und Überraschungen sind hinzugekommen. Christian von Burg war für uns im Forschungslabor 300 Meter unter dem Boden.
Drei Meter hohe Tunnels, Ein ganzes System von Nischen und Kavernen. Hier unten lehnt Markus Fritschi an einer Spritzbetonwand und schaut zu, wie die Arbeiter eine Bohrung vorbereiten. Fritschi ist ein Urgestein der Nagra. Als er vor 22 Jahren anfing, sollte noch kristallines Gestein Gewähr bieten für ein sicheres Endlager. Heute ist es Ton, Opalinuston, ein feines Meeressediment, das bis heute Wasser enthält.
Spannend ist dieses Wasser in den Gesteinsporen. Das ist wirklich teilweise Wasser, das vor 180 Millionen Jahren eingeschlossen wurde.
Für Fritschi ein gutes Beispiel dafür, wie beständig der Ton ist. Was mal drin ist, kommt kaum mehr raus. So muss ein Endlager beschaffen sein. Neben Fritschi steht David Jecki. Er gehört zur jüngeren Generation und arbeitet als Geologe für das Bundesamt für Landestopographie, welches das Labor hier unten leitet. Die wohl größte Überraschung seien bisher die Bakterien gewesen, die man hier unten nicht vermutet hätte.
Ja, es hat die Forscher sicher etwas überrascht, vor allem weil man eigentlich gedacht hat, dass die Bedingungen zu harsch sind, also zu streng für das Überleben von solchen Bakterien, weil eigentlich auch der Porenraum zu klein ist. Also die sind da ziemlich immobil und ziemlich zusammengequetscht.
Aber sobald die Bakterien im Stollen wieder Platz bekommen, beginnen sie jetzt nach 180 Millionen Jahren wieder zu leben. Wie sie sich auf die Testbehälter genau auswirken, ist derzeit noch unklar. Eher positiv, heißt es bei der Nagra. Einlagern, wieder rausholen, analysieren. So lässt sich ein einfaches Prinzip der Forscher hier unten zusammenfassen. Die ersten Lagertestbehälter waren jetzt 10 Jahre drin. Beim Rausnehmen waren sie schon rostig. Was passiert im Ernstfall, wenn sie ganz durchrosten, die radioaktiven Stoffe aus den Behältern austreten und direkt auf den Ton treffen? Die Forscher haben errechnet, dass sich einige radioaktive Stoffe bis zur Erdoberfläche bewegen. Aber bis sie da wären, in 1 Million Jahre, wären sie harmlos. 10.000 Jahre sollten die Eisenbehälter nicht durchrosten, sagt Jecki. Aber
auch wenn das jetzt nach 100 Jahren schon der Fall wäre, die geologische Barriere, also der Opalinuston, der hat genügend gute Eigenschaften, um auch solche schlechten Szenarien abdecken zu können.
Mit einer Hebebühne geht's zum nächsten Experiment. Es geht um Gasentwicklung, ein ungelöstes Problem, das hier unten besteht.
Explodieren kann es in dem Sinn nicht, weil dazu fehlt ganz einfach der Sauerstoff in diesem Milieu. Aber es kann zu erhöhten Gasdrucken kommen. Die Frage ist, wo migriert dann dieses Gas? Fließt es mit dem Wasser weg oder ist es als einzelne Gasphase allenfalls imstande, ein Fracking zu erzeugen, also wirklich effektiv das Gebirge aufzubrechen?
Und im aufgebrochenen Gebirge könnten die radioaktiven Stoffe schneller entweichen. Aber jetzt schaltet sich Fritschi von der Nagra ein. Die bisherigen Messresultate deuteten darauf hin, dass so ein Fracking kaum möglich sei. Da sind also noch viele Fragen offen. Dennoch ist das Endlager im Ton bereits vom Bundesrat als machbar abgesegnet worden. Ist das nicht ein Widerspruch?
Das ist überhaupt kein Widerspruch. Die grundsätzliche Machbarkeit ist aufgezeigt. Die Arbeiten hier, die dienen dazu, das System weiter zu optimieren, die dienen dazu, weitere Grundlagen zu vertiefen.
Mit dem Auto geht's durch ein Tunnel jetzt wieder raus. Fritschi, der auch nach 22 Jahren noch Antworten auf die Endlagerfrage sucht, steigt ein.
Acherosch, muss auch noch mit.
Sein jüngerer Kollege springt hinterher. Er hat seine Berufskarriere noch vor sich. Aber beim Zeitplan fürs Endlager bleibt er vorsichtig.
Ja, ich hoffe, dass ich das noch erlebe, aber man weiß nie.
Dann lehnt er sich ins Polster und fährt zurück an die Erdoberfläche.
Und Christian von Burg ist jetzt nicht mehr in 300 Metern Tiefe, sondern hier bei mir im Studio. Wir haben es in Ihrem Beitrag gehört, es gibt noch viele offene technische Fragen, wie man radioaktive Abfälle endlagern soll. Wirkt sich das eigentlich aus auf die Suche nach einem Standort für ein Endlager?
Nein, gemäß Nagra geht es bei diesen Versuchen im Monterre ja nur noch darum, die technischen Details zu lösen. Und deshalb wird jetzt in den Regionen, die für ein Endlager in Frage kommen, bereits nach möglichen Zugängen gesucht. Es geht also um die Frage, wo der radioaktive Abfall umgepackt und in die Tiefe gefahren werden soll. Da sind Hunderte von Leuten beteiligt, sogenannte Partizipationsgruppen, und die versuchen vom Zürcher Weinland bis zum Jura-Südfuss den aus ihrer Sicht am wenigsten schlimmen Ort festzulegen. Danach Bis 2017 will sich der Bundesrat auf einen Standort dann festlegen, der wird dann aber erst noch genauer untersucht. Und frühestens in 10 Jahren wird die Schweizer Bevölkerung über das Endlager abstimmen können.
Diese Woche hat der Nationalrat ja überraschend Ja gesagt zu einem Vetorecht für die Standortkantone. Was würde es denn bedeuten, wenn die Kantone Endlager in ihrer Region verhindern könnten?
Ja, das würde wohl bedeuten, dass die Endlagerfrage in der Schweiz nicht mehr lösbar wäre. In wenig besiedelten Gebieten in Frankreich oder Finnland ließ sich die örtliche Bevölkerung ja quasi kaufen, damit sie Ja gesagt hat zu einem Endlager unter ihrem Boden. In der dicht besiedelten Schweiz, denke ich, dürfte das schwierig werden. Wie schwierig die Endlagersuche ja ist, hat sich am Wellenberg im Kanton Nidwalden schon zweimal gezeigt. Und damals ging es nur um die schwach- und mittelaktiven Abfälle. Deshalb hat man dieses Vetorecht der Regionen vor knapp 10 Jahren abgeschafft und gesagt, wir suchen den sichersten Standort und stimmen dann als gesamte Schweiz darüber ab. De facto heißt das natürlich, dass die betroffenen Regionen dann von den anderen überstimmt werden.
Also diesen Müll will einfach niemand. Eine Alternative hatte die SVP wieder vorgebracht. Sie will, dass die Schweiz ihren Atommüll im Ausland endlagert. Ist das eine realistische Forderung?
Nein. Nein, derzeit ist das nicht realistisch. Die Forderung hat mich erstaunt, ehrlich gesagt. Aber gut, längerfristig muss man sagen, ist das eventuell eine Option. Auch Endlagerspezialisten sagen, dass 4 bis 5 Endlager für Mitteleuropa ausreichend wären, und das wäre natürlich auch viel günstiger. Die Frage ist nur auch hier, wer nimmt ihn am Schluss, den strahlenden Abfall? Ich denke, wenn zum Beispiel Frankreich oder Deutschland ein gutes Endlager hinkriegen, dann wären sie gegen gute Bezahlung aus der Schweiz eventuell bereit, unsere Abfälle zu nehmen. Vom Volumen her wäre das ja nicht einmal ein Zehntel ihrer Abfälle. Aber derzeit ist es gesetzlich klar geregelt, dass wir unsere Abfälle selber entsorgen müssen, und für die anderen steht auch fest, dass sie von uns nichts nehmen. Und unter diesen Umständen wäre es unverantwortlich, jetzt nicht im eigenen Land nach einem Endlagerstandort zu suchen.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Inlandredaktor Christian von Burg. Rendezvous 13:13. Sie wollten mehr Lohn und dafür streikten sie im Sommer vor einem Jahr Arbeiter in der Platinmine im südafrikanischen Marikana. Der Streik endete in einem Blutbad, 34 Menschen kamen ums Leben, getötet von Kugeln aus Polizeiwaffen. Die Polizei habe in Notwehr gehandelt, hieß es damals. Staatspräsident Jacob Zuma wollte es genau wissen und verlangte einen Untersuchungsbericht. Und darin steht jetzt nichts Erfreuliches für die südafrikanische Polizei. Von Notwehr ist keine Rede mehr. Ich fragte Afrika-Korrespondent Patrick Wülser über eine Internetleitung, was es dann gewesen sei.
Was genau in Marikana damals passiert ist, weiß man auch heute nicht. Also der Untersuchungsbericht ist noch nicht publiziert, die Untersuchung nicht zu Ende. Aber es wird klar, dass die Polizei wahrscheinlich gelogen hat. Diese hat nämlich immer gesagt, man habe in Notwehr gehandelt, die Streikenden seien im Besitz von Schusswaffen gewesen, dadurch sei die Polizei akut bedroht gewesen, und aufgrund neuer Dokumente, welche die Polizei offenbar bewusst unter Verschluss hielt, wird nun klar, dass das nicht stimmt. Offenbar wurden Beweismittel sogar manipuliert, das wurde gestern von der Untersuchungskommission so gesagt, also Waffen präsentiert, die gar nicht im Besitz der Minenarbeiter waren.
Warum ging denn die Polizei derart brutal gegen die Streikenden vor?
Einzelne Polizeivorgesetzte oder Offiziere sagen in diesen Tagen, es sei damals in Marikana in der Nähe von Johannesburg zu einer Überreaktion gekommen, von einer, Zitat, disproportionalen Reaktion einzelner Polizisten ist die Rede. Was diese Formulierung heißt, das sieht man in damaligen Fernsehaufnahmen, die man heute noch anschauen kann. Da sieht man vielleicht 300-400 wütige Minenarbeiter mit Knüppeln und gegenüber rund 150 Polizisten. Und dann hört man ein Kommando eines Offiziers und dann wird geschossen aus automatischen Gewehren auf die Streikenden. Und nach einigen Minuten liegen dann eben rund 34 Arbeiter tot am Boden.
Hat das Ganze nun Konsequenzen für diese fehlbaren Polizisten oder legt man darüber den Mantel des Schweigens?
Ich denke, das wird jetzt Konsequenzen haben, aber bis heute gab es keine einzige auf Seiten der Polizisten. Ich saß vor einem halben Jahr mit einem Minenarbeiter, der damals steigte, auf diesem Hügel in Marikana, wo dieses Massaker stattgefunden hat. Und diese Arbeiter, die sind empört. 270 Kumpels von ihnen wurden damals verhaftet, aber kein einziger Polizist bis heute. Und aus der Sicht der Minenarbeiter war das damals ein Sitzstreik. Also ich ließ mir das schildern. Also das ist einfach nur eine Seite der Wahrheit. Aber man sei auf diesem Hügel gesessen, habe jeden Tag Parolen für bessere Löhne skandiert. Und dann diese Reaktion, und dass diese Reaktion von einer schwarzen Regierung kam, das hat man der Regierungspartei bis heute nicht verziehen.
Verteidigt denn da die schwarze Polizei die schwarze Elite des ANC, also der Regierung?
Ich denke, 20 Jahre nach dem Ende der Apartheid kann man das glücklicherweise verneinen. Aber es zeigt doch das Ereignis eine sehr tiefe Kluft in der Gesellschaft. Also es gibt immer noch die Weißen, das sind rund 10%. Denen geht es wirtschaftlich massiv besser, aber sie sind politisch heute unbedeutend. Aber daneben die schwarze Elite, die ist deckungsgleich mit der ANC-Spitze, welche sich durch Korruption und Staatsaufträge wirklich schamlos bereichert. Und wenn man vergleicht, eben ein Minenarbeiter verdient vielleicht 500 Franken pro Monat durch seine harte Arbeit unter dem Boden, und gleichzeitig ist ausgekommen, dass Jacob Zuma, der Staatspräsident, seine private Villa mit 27 Millionen Franken Steuergeldern renovieren ließ. Das erschüttert das Vertrauen in eine Befreiungsorganisation.
Das sagt unser Mann für Afrika, Patrick Wülser. Ein saftiges Rehschnitzel oder doch lieber Rehpfeffer? Sie ist wieder da, die Wildsaison. Doch nicht jedes Reh, das auf dem Teller landet, ist durch einen Jäger erlegt worden. Manch ein Rehschnitzel stammt von einem sogenannten Unfallreh, das nach einem Verkehrsunfall verwertet wurde. Eine gängige Praxis, auch im Kanton Bern. Bis vor kurzem. Brigitte Mader.
Wenn sein Telefon in der Nacht klingelte, wusste Wildhüter Rudi Zbinden sofort Bescheid. Wildunfall. Ein Auto oder ein Zug hatte ein Reh erwischt. Passieren konnte es überall, jederzeit, wie an dieser Ausfallstrasse in Bern.
Das ist so eine spezielle Strecke, die 15 bis 20 Mal im Jahr Rennkollisionen zwischen Fahrzeugen und Rehwild gibt.
Über 1800 Mal kollidierte ein Auto mit einem Reh im Kanton Bern, allein letztes Jahr. Bis zu dreimal pro Nacht musste Wildhüter Rudi Zbinden manchmal ausrücken.
Früher war es so, dass man dann die erste Fleischshow, respektive den Tierkörper, als solches begutachtet hat. Manchmal konnte man das nachts auf der Unfallstelle noch nicht beurteilen. Das ist dann erst rausgekommen, wenn man im Fallwildraum, also im Metzgeräumli, das Tier hat unter die Lupe genommen und erst die Eingriffe im Körper hat vorgenommen.
Dann sei jeweils schnell klar geworden, ob man das Tier noch verwerten könne. Wildhüter Zbindens Faustregel dabei war:
«Wett es essen?» Dann habe ich es verkauft und wenn ich es nicht essen wollte, dann habe ich es gekauft.
Das Fleisch von 40 bis 60 Unfallrehen hat Rudi Zbinden pro Jahr verkauft. Das Kilo für 13 Franken. Der Erlös floss in die Kantonskasse. Abnehmer waren Wirte, Metzgereien, Kollegen.
Ja, das war eigentlich schon willkommen, weil es etwas Spezielles ist. Es ist biologisches Fleisch aus der Region. Sagen wir einmal, es war willkommen für Nichtjäger und Leute, die eine Beziehung zu irgendeinem Wildhüter.
Doch nun ist Schluss. Seit Anfang August gibt es keine Unfallschnitzel mehr von Rudi Zbinden und seinen Kollegen. Denn neu gilt, jedes Unfallwild im Kanton Bern landet in der Tierkadaverentsorgungsstelle und wird verbrannt. Seither schlafen die Wildhüter ruhig in der Nacht. Denn wenn ein Auto ein Reh anfährt, kommt neu die Polizei. Das entlastet nicht nur die Wildhüter, sondern vor allem die Kantonskasse. Rund 5'000 Überstunden hätten seine Wildhüter jedes Jahr mit Nachteinsätzen angehäuft, erklärt der bernische Jagdinspektor Peter Jüsi.
Wir haben Einnahmen von ca. 40'000 bis 50'000 Franken durch die Verwertung des Fallwildes pro Jahr. Und die 5'000 Stunden, wenn Sie diese hochrechnen, gibt es eine recht hohe Zahl. Und wenn ich die in Verhältnis stelle, muss ich sagen, ja, das ist ein wichtiger Grund, eben das nicht mehr zu machen.
Da spart der Kanton Bern am falschen Ort. ärgert sich Bernhard Schaufelberger, Dorfmetzger im bernischen Seedorf.
Mein Herz, es tut weh, dass man das Fleisch einfach fortschießt. Ich verstehe es nicht, dass man so ein Tier, das essbar ist, das Top-Fleisch gibt, fortschießt. Da tut mir mein Herz weh.
Gerade wenn man wisse, wie gefragt das einheimische Wild sei. Das Unfallfleisch sei nämlich nicht schlechter als Jagdwild.
Also es kann sicher mal sein, dass halt ein Schlägel verschlagen ist und dann muss man das entsorgen. Aber im Großen und Ganzen merkst du dem Tier durch das nichts an.
Trotzdem, im Kanton Bern darf dieses Fleisch nicht mehr gegessen werden. Anders beispielsweise im Kanton Graubünden. Georg Brosi, der Jagdinspektor dort, findet:
Ich neige eher zur Ansicht, dass man da gesundes Augenmaß anwendet, dass man aus fleischhygienischen Ansprüchen durchaus verwertbare Tierteile verwerten darf, aber dass man das einer genauen Fleischkontrolle nachher unterzieht. Auch deklariert entsprechend, das ist für mich auch ganz klar.
In Bern hat sich Wildhüter Rudi Zbinden mit der neuen Weisung abgefunden.
Klar ist biologisches Fleisch, aber wenn die Gesetzeslage so ist, dann tut man sich da sicher als Profi nicht drüber aufhalten.
Das Reh, das im durchsichtigen Plastiksack in seinem Kofferraum liegt, wandert nun in die Sammelstelle. Nach dem Zusammenstoß mit dem Zug hätte es da ohnehin nichts mehr zu verwerten gegeben.
Die wilde Geschichte aus dem Kanton Bern von Brigitte Made. Zu einem Wildgericht gehört zum Beispiel auch ein Apfel. Und die kommen in der Schweiz hauptsächlich aus einheimischer Produktion. In diesen Tagen läuft in den Schweizer Obstplantagen die Ernte auf Hochtouren. Doch nach dem nasskalten Frühling und dem heißen, trockenen Sommer gibt es dieses Jahr weniger Äpfel als erwartet. Zum heutigen Tag des Apfels war Klaus Bonanomi zu Besuch in Oberkirch bei Sursee auf der Obstplantage von Freddy Zwimpfer.
Jetzt eben gestern haben wir angefangen, Äste abpflücken, oder? Und jetzt, heute sind wir den Überpflücken von der Gala.
Danach kommen die Birnen an die Reihe und Ende Oktober wird noch die späte Apfelsorte Brabourne geerntet. Auf Zwimpfers 9 Hektaren stehen gut 25'000 mannshohe Niederstammapfelbäume in Reih und Glied unter grossen Hagelschutznetzen. Ein Traktor mit 4 kleinen Anhängern fährt langsam zwischen den Baumreihen durch. 6 Mann pflücken sorgfältig die schönen roten Früchte und legen sie in die grossen Lagerkisten.
Ihr seht natürlich jetzt, ihr habt auch hier kleinere drin. Die wären jetzt froh, wenn die noch ein paar Millimeter grösser wären, weil schlussendlich ist natürlich eine kleine Frucht, ist schlussendlich natürlich auch weniger Kilo. Und wenn ihr jetzt hier 4 Äpfel anschaut, und hier 4 Äpfel, da seht ihr natürlich Unterschiede. Auch gewichtsmässig ist natürlich für uns interessanter, wenn ihr eine gewisse Grösse erreicht, den Äpfel. Weil ein bisschen mehr Kilo für die Anlage gibt natürlich auch bessere Erlöse schlussendlich für, ja, pro Hektar für uns.
Dass die Früchte etwas kleiner sind, das hat mit dem Wetter zu tun.
Der Frühling war sehr nass, war kalt. Und das ist eigentlich das, was wir eigentlich nicht gerne haben im Frühling, weil die besten Jahre sind für uns immer, wenn es im Frühling gegen wüchsig ist. Nachher ist die Röchne gekommen. Wir haben zum Glück wässern. Aber wir sind jetzt mit der Ernte sind wir rund 2 Wochen verspätet gegenüber dem letzten Jahr. Und die Früchte sind das Jahr eher kleiner als das letzte Jahr.
Dafür habe man einen leicht höheren Zuckergehalt, also süßere Früchte. Die roten Gala-Äpfel sind die weitaus meistverkaufte Sorte. Mehr als 30'000 Tonnen dürften heuer geerntet werden. Jeder dritte Apfel, der als Tafelobst in den Handel kommt, ist ein Gala. Die säuerlichen Elstar, die Zwimpfer ebenfalls anpflanzt, sind hingegen eher ein Nischenprodukt. Doch die Beliebtheit der Sorten wechselt fast von Jahr zu Jahr.
Der Markt verlangt manchmal wieder eine andere Sorte. Was jetzt wieder ziemlich zur Diskussion ist, ist der Greenstar, ein grüner Apfel. Oder? Weil das Sortiment ist relativ rotlastig. Und dann mit dem gelben Apfel, dem Golden, dann sucht man noch einen grünen. Und das ist momentan ist ziemlich der Greenstar im Trend. Das ist jetzt zum Teil schon ein bisschen Modenerscheinungen. Der Konsument tut schlussendlich sagen, was er will. Und dementsprechend versuchen wir, unsere Produktionen anzupassen.
Aber die Produktion kann nicht auf Knopfdruck umgestellt werden. Bis ein Apfelbaum erstmals Früchte trägt, dauert es 2 bis 3 Jahre. Und damit er rentiert, muss er 10 bis 15 Jahre lang Früchte liefern. Doch die Schweizer Obstbauern scheinen den Geschmack der Kundinnen und Kunden meistens zu treffen. Jahr für Jahr würden in der Schweiz rund 100.000 Tonnen Tafeläpfel gegessen, heißt es beim Schweizerischen Obstverband. Und diese kämen zu 95% aus inländischer Produktion.
Und wir zum Schweizer Apfelmarkt, morgen im Trend um 8.15 Uhr auf Radio SRF 1. Gleich eins. Somalia, das ist blutiger Bürgerkrieg, Gesetzeslosigkeit, Flüchtlingselend. Somalia ist aber auch Hoffnung und politischer Neuanfang. Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lüscher.
Der Schweizer Fußballmanager Erich Vogel sitzt in Untersuchungshaft, ebenso ein namentlich nicht bekannter Spielervermittler. Sie sollen versucht haben, den Sportchef des Berner Clubs IB, Freddy Bickel, zu erpressen. Rohstoffunternehmen und ihre Mitarbeiter zahlen im Kanton Zug Steuern in der Höhe von 200 Millionen Franken. Laut dem Zuger Regierungsrat haben die Mitarbeiter deutlich mehr dazu beigesteuert als die Unternehmen. Die verfeindeten Rebellengruppen im Norden Syriens haben sich offenbar auf einen lokalen Waffenstillstand geeinigt. Dabei geht es um einen umkämpften Ort nahe der Grenze zur Türkei.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.